Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr von Verfolgung hört und darüber nachdenkt. Verfolgung ist eine unglaubliche Ungerechtigkeit. Und wer von uns erträgt schon gerne Ungerechtigkeit? Und ich werde das ganz oft gefragt, also wenn ich so darüber erzähle oder mit Leuten ins Gespräch komme, dann sagen Leute immer wieder, wenn sie sich näher damit beschäftigen, mit den Fakten, was da passiert ist, wie haltet ihr das aus? Wie haltet ihr das aus? Wie hält man das aus, wenn man ins Gefängnis gesteckt wird und wirklich unter unwürdigsten Bedingungen, wo man wahnsinnig gedemütigt wird und fertig gemacht wird mit dem Ziel, dass man das möglichst nicht überlebt, wenn so Verleumdungen publiziert werden und man kann sich überhaupt nicht wehren, wenn alle solche Dinge geschehen, wie haltet ihr das aus? Wie hält so jemand das aus? Könnt ihr diese Frage so nachvollziehen? Ich bin so ein Mensch, der sehr ungeduldig ist, von Natur aus. Als Kind oder bis ins Erwachsenenalter hinein war ich auch sehr jähzornig. Das sind ja die schlimmsten Typen. Also so Menschen, die Ungerechtigkeit überhaupt nicht ertragen können und auch jede Kleinigkeit sehr schnell persönlich als Ungerechtigkeit empfinden. Und dann soll man damit fertig werden und man wird damit nicht fertig. Es gibt einen Vers in Matthäus 6, Vers 33, ganz bekannt, da heißt es, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles Übrige dazu getan. Das ist die sanfte Übersetzung der neuen Genfer Übersetzung. Ich bringe nochmal die Elberfelder, da heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Da steht nicht schmachtet, sondern trachtet. Und ich finde, das klingt ein bisschen anders als dieses sanfte Suchet. Ja, ich kann mal ein bisschen suchen, wenn ich nichts Besseres zu tun habe, dann suche ich mal nach dem verlorenen Schlüssel oder so. Aber dieses Wort trachten ist ja ein sehr intensives Wort. Wenn ich nach etwas trachte, dann heißt das, ich setze da wirklich Energie rein. Das will ich unbedingt haben. Mehr als alles andere, vor allem anderen. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Jagt dem nach, setzt alles daran. Hier geht es nicht darum, dass wir Dinge besitzen für uns. So nach dem Motto, wie so manch ein Christ sagt, Hauptsache ich bin drin. Hauptsache ich komme in den Himmel, wenn ich sterbe. Hauptsache ich bin von Gott gerecht gesprochen. Alles andere ist ja nicht so wichtig. Hauptsache ich. Aber hier heißt es, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird dir dazugegeben. Alles, was dich betrifft, wird dir dazugegeben. Das heißt, dieser erste Satz meint nicht die Sachen, die dich betreffen, die mich betreffen. Und ich glaube, ein großes Problem ist für uns Christen heutzutage in so unseren modernen westlichen Gemeinden, dass wir oftmals das Gefühl haben, das Neue Testament ist ein Buch mit ganz vielen schwer zu erfüllenden Anforderungen an uns, aber dass wir gar nicht mehr verstehen, dass es eigentlich ein Buch ist, das uns ein riesengroßes Angebot macht. Alle diese Dinge kann ich als Forderung lesen oder ich kann verstehen, dass Gott mir sagen will, das ist das, was ich durch meine Kraft in dir hervorbringen will. Jesus erlöst mich in sein Reich hinein und in Gottes Reich darf ich entdecken, dass mir sowieso alles geschenkt ist, alles. Ich brauche mich nicht mehr um die Dinge kümmern, die mich selbst betreffen. Ich brauche nicht mehr darum kämpfen, dass ich bekomme, was ich brauche. Denn als Kind und als Erbe gehört mir doch sowieso alles, was dem Vater gehört auch. Ich lebe aus den unendlichen Ressourcen Gottes. Und es geht nicht darum, dass ich Gottes Reich noch zu meinem kleinen Leben hinzufüge, sondern es geht darum, dass mein Reich, mein kleines Leben, dem Reich Gottes hinzugefügt wird. Kolosser 1 sagt, wir sind herausgerissen aus dem Reich der Finsternis und hineingepflanzt in das Reich von Gottes geliebtem Sohn. Und wenn ich wirklich von Gottes Reich ergriffen bin, dann ist es ganz logisch, dass ich dem nachjage, dass sich sein Reich und seine Dimension auch in meinem Leben irgendwie zeigt, dass das sichtbar wird. Und dann jage ich dem nach, dass Gott sein Recht bekommt. Dann geht es nicht mehr um mein Recht. trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Das Wort Gerechtigkeit kann ja viele Bedeutungen haben. Gerechtigkeit, alles Mögliche fällt unter dieses Wort. Aber hier geht es darum, es ist Gottes Reich und es geht darum, was Gottes Gerechtigkeit bedeutet. Was ist denn Gerechtigkeit für Gott, dass Gott auch Gerechtigkeit bekommt? Wenn ich verstanden habe, dass ich ein Teil von Gottes Reich bin, dann setze ich mein Leben dafür ein, dass all die Menschen, für die er mit seinem Leben bezahlt hat, tatsächlich zu ihm kommen, seine Kinder und seine Anbeter werden, sein Eigentum werden. Und das werde ich selbst dann tun, wenn es Verfolgung bedeutet, weil mir sein Reich und seine Gerechtigkeit mehr bedeutet als mein eigenes Leben. Steile These, oder? Klingt irgendwie theoretisch. Ich möchte die Frage stellen, wie geht es uns, wenn wir über Gerechtigkeit nachdenken? Was verbinden wir damit? Wie geht es uns, wenn wir Ungerechtigkeit erfahren? Und gerade Verfolgung bringt das ja hervor. Menschen werden unter Druck gesetzt und es gibt unendlich viele Geschichten, die nicht schön sind, sie anzuhören. Sie werden verklagt, sie werden heftig verleumdet, ihr Ruf wird öffentlich zerstört, sie werden öffentlich gedemütigt, sie werden körperlich gedemütigt oder auch gefoltert, sie werden bedroht, sie werden unter schlimmsten Bedingungen inhaftiert, ohne das Geringste verbrochen zu haben. Meistens, weil sie sich ganz im Gegenteil für das Richtige eingesetzt haben. Es gibt tausende Beispiele im Hier und Jetzt. Und das gilt für viele Nationen dieser Erde. Pastorenfrauen werden vor den Augen ihrer Männer vergewaltigt. Kinder von Christen werden auf dem Schulweg abgefangen und Leute nehmen große Messer und schlitzen ihnen die Wangen auf, aber so richtig tief, und sagen, geh nach Haus und sag deinem Vater, wenn er morgen noch da ist, dann seid ihr alle tot, dann kommt das Messer an die Kehle. Leiter von großen, einflussreichen Gemeinden werden unter falschen Anklagen inhaftiert, um diese Gemeinden zu zerstreuen. Es werden ungerechtfertigte Urteile gefällt und so weiter und so weiter. Das Böse herrscht. Und es ist so richtig böse. Und Gott lässt es zu. Und dann, das ist die Krönung von allem, finde ich, also als Mensch, der Ungerechtigkeit gar nicht ertragen kann, dann sagt Gott am Ende auch noch, also ehrlich gesagt eher am Anfang, nicht am Ende, liebt eure Feinde. Segnet die, die euch verfolgen. Vergib auch denen, die dir so etwas Unfassbares antun. Hab keine Rachegedanken, sondern hab Gedanken und Taten der Liebe. Und ehrlich gesagt, bis vor 3 Jahren ungefähr, ich konnte mit diesen Sachen nichts anfangen. Ich fand das schon unfassbar schwer, Menschen zu lieben, die nicht meine Feinde sind, weil ich sehr schnell immer Feinde in Menschen gesehen habe, weil alles ganz schnell ungerecht war und so. Aber die Vorstellung, wenn Leute mir sowas antun, sie auch noch lieben zu sollen, das hat meine Vorstellung schlichtweg gesprengt. Und ich habe solche Aussagen auch eher beiseite geschoben, ich konnte gar nichts damit anfangen. Es ist 1:1 dasselbe, was Jesus auch erlebt hat, als er auf diese Erde kam. Und schon ziemlich am Anfang sagt er seinen Jüngern, also wenn ihr mir nachfolgen wollt, wenn ihr meine Nachfolger sein wollt, das wird mit euch genauso sein. Wenn sie das mit dem Chef machen, machen sie das auch mit den Angestellten. Also das sollt ihr mal gleich zu Anfang wissen und überlegt euch das gut, wenn ihr mir nachfolgen wollt. Wie war das für Gott? Er ist der Schöpfer der Welt, aber er wird von vielen seiner Geschöpfe einfach weggeleugnet. Es ist krass. Ich habe gestern im Zug gesessen, eine Diskussion, ein Gespräch gehabt mit einer anderen Mitfahrerin, die unbedingt mit mir darüber reden wollte und dann gar nicht glücklich war, als sie merkte, dass ich Christ war und nicht in ihren Tenor einstimmte. Und es war so ein typisches Beispiel. Nein, es gibt ihn nicht. Es gibt ihn nicht. Er lässt sich nicht beweisen, also gibt es ihn nicht. Und wenn ich sagte, ja, aber nehmen Sie mal an, gesetzt den Fall, wir setzen mal die These voraus, es gäbe Gott. Es gibt ihn nicht. Gott wird einfach weggeleugnet. Von wie vielen Menschen? Er ist der rechtmäßige Besitzer dieser Welt, aber sein Besitz rebelliert gegen ihn. Er kam in die Welt, aber die Welt erkannte ihn nicht. Sie war nicht in der Lage, das in ihm zu sehen, was er war. Sie wollte auch das nicht in ihm sehen, was er war. Und da, wo sie ihn erkannte, wo sie es doch sehen musste, da lehnte sie ihn ab. Er zeigte sich als Sohn Gottes was passiert? Er wurde bespuckt, er wurde beleidigt, er wurde geschlagen und gedemütigt und getötet. Er hielt nicht fest an seinem Recht, Gott zu sein. Er wurde ein richtiger Mensch, sagt uns der Philipperbrief. Er begab sich in seine Schöpfung hinein. Er wurde so wie sie und er gab sich in ihre Hand. Und diese Schöpfung machte mit ihm, was sie wollte. Und es wirkt wie die Willkür der Menschen, die einfach über den Sohn Gottes herrschen darf. Aber wir wissen, es stand Gottes Plan dahinter, bis zum Tod am Kreuz, weil dadurch die Erlösung geworden ist für alle Menschen, und zwar auch für die, die ihn ablehnen, die ihn verweigern, die gegen ihn rebellieren. Was bedeutet denn eigentlich Gerechtigkeit in Bezug auf dieses Thema aus Gottes Sicht? Und ich möchte noch drei Verse vorlesen aus Offenbarung 5, Vers 7 bis 10. Das Lamm trat vor den hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. Als es das Buch entgegengenommen hatte, warfen sich die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor ihm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe. Außerdem hatten sie goldene, mit Räucherwerk gefüllte Schalen. Das Räucherwerk sind die Gebete derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Nun sangen die vier lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied. Es lautete: Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott, und sie werden einmal auf der Erde regieren. Du hast dich als Schlachtopfer töten lassen, du hast bezahlt, du hast freigekauft. Das wird Jesus, dem Lamm Gottes, zugesungen in dieser Szene im Himmel. Jesus hat mit seinem Blut für alle Menschen bezahlt. Und damit hat er ein Recht auf alle diese Menschen. Sie als seine Kinder zu besitzen, als seine Anbeter zu haben, sie als seine Miterben bei sich zu haben. Wie würde das wohl uns ergehen, wenn wir für etwas bezahlen würden und wir würden die Gegenleistung nicht bekommen? Stellt euch mal vor, ihr geht da zum Autohaus und ihr habt euer ganzes Leben sozusagen verkauft dafür, damit ihr endlich den neuesten Porsche euch erwerben könnt. Und dann geht ihr und dann bezahlt ihr und alles ist fix und fertig, der Kaufvertrag ist gemacht, euer Geld seid ihr los. Und dann sagen die Herrschaften in diesem Autohaus: Ja, schönen Tag noch. Und du sagst: Ja, Entschuldigung, wo ist bitte mein Porsche, mein Auto? Kann ich bitte den Autoschlüssel haben und die Papiere und so? Nö. Es reicht uns. Also sie haben bezahlt und jetzt können sie gehen. Nichts mit Porsche. Was würden wir wohl machen? Also es geht ja überhaupt nicht. Aber im Grunde, das ist ein ganz dummes Beispiel, aber ein sehr zu einfaches, aber es ist ein Beispiel, was verdeutlicht, was bedeutet Ungerechtigkeit? Die größte und himmelschreiendste Ungerechtigkeit ist, dass die Schöpfung, die Gott gehört, von ihm abfällt. Und dann kommt er und er bezahlt den höchsten Preis, den man bezahlen kann, um diese Schöpfung sich zurückzukaufen. Und dann hat er oder bekommt er das, wofür er bezahlt hat, nicht in die Hand. Könnt ihr das nachvollziehen? Das ist Ungerechtigkeit. Das ist der Kern von Ungerechtigkeit. Und Matthäus 6 uns sagt, wenn Jesus sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann hat es etwas mit dieser Gerechtigkeit für Gott zu tun. Dass Gott bekommt, was ihm zusteht. Ich glaube, wir können das nur erfassen, wenn wir das Wesen von Gottes Gerechtigkeit erfassen. Solange wir immer denken, dass es ginge um unsere Gerechtigkeit oder darum, dass wir Gerechtigkeit erfahren, dann bleiben wir in unseren Gefühlen, in diesen menschlichen Gefühlen von Ungerechtigkeit einfach gefangen. Gottes Gerechtigkeit bedeutet, dass Jesus erhält, wofür er mit seinem Leben bezahlt hat. Und er hat eben auch für die Schuld der Verbrecher bezahlt. Er hat für die Schuld der Verfolger bezahlt. Für die Menschen, die unfassbar grausame Ungerechtigkeit auf das Leben anderer bringen. Und weil es schon bezahlt ist, deswegen ist es gerecht, dass diesen Menschen, diesen Tätern vergeben wird. Und es ist etwas, was uns gefühlsmäßig fern ist, was wir ganz schwer fassen können. Wenn wir darüber nachdenken, wenn schwere Verbrechen geschehen und Menschen sitzen im Gerichtssaal und wir sehen das im Fernsehen oder wir lesen in Zeitungen darüber, wie schwer das oft für Leute ist. Sie wünschen nichts mehr, als dass der Täter nicht nur verurteilt wird, sondern dass er so richtig, richtig bestraft wird. Dass er so richtig büßen muss. Ja, okay, er hat meine Tochter vergewaltigt. Ja, dann möge er am besten 1000-fach selber vergewaltigt werden und alle seine Töchter auch. Steht ihr dieses Gefühl? Dieses Gefühl von Rache oder Wiedergutmachung, was in einem Menschen aufsteigt. Nur das Problem ist, all diese Dinge bringen dem Opfer und den mitfühlenden Opfern überhaupt keinen Frieden. Es bringt nicht hervor, was man sich eigentlich wünscht. Nämlich, man kann diese Dinge ja nicht wieder ungeschehen machen. Und auch Bestrafung und auch Wiedergutmachung und auch Rache und all diese Dinge können das, was geschehen ist, nicht wieder rückgängig machen und deswegen nicht aus der Welt räumen und es ist deswegen keine Lösung des Problems. Gerecht ist es tatsächlich, wenn diesen Menschen, auch diesen Menschen, vergeben wird. Nicht wegen uns, sondern weil Jesus für sie bezahlt hat. Genauso, wie er für uns bezahlt hat. Meine letzte Frage, was kann denn Ungerechtigkeit eigentlich aus der Welt schaffen? Was ist denn eine Lösung für diese Ungerechtigkeit? Rache kann es nicht. Wiedergutmachung in schwereren Fällen meistens auch nicht. Alle diese Dinge, wenn ich von Rache getrieben bin und in diesem Sinne Wiedergutmachung will, vervielfältigen nur das Böse. Ich habe Böses erlebt, jetzt will ich, dass der andere auch Böses erlebt. Und wir wissen so von manchen Geschichten, wo Familienclans oder Mafia-Clans, wo sich das so hochschaukelt, ja, und über Generationen weitergegeben wird, einer tut dem anderen Böses an, weil man selber was Böses hat, man weiß nicht mehr, wann es angefangen hat, aber es wird niemals enden. Und das Böse wird immer weiter vervielfältigt und man dient damit dem Bösen. Und nichts Gutes passiert. Und da kommt wieder das Lamm ins Spiel. Ich habe eben diese Offenbarungsverse gelesen und da heißt es, das Lamm Gottes, Jesus, geschlachtet, das Bild für die Kreuzigung. Das Lamm ist das Einzige oder der Einzige, der in der Lage ist, eine Lösung für diese Ungerechtigkeit zu schaffen. Theoretisch wissen wir das alle, aber die Frage ist, ob es für uns praktisch bedeutsam wird. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt, sagt Johannes der Täufer, über Jesus, zeigt auf ihn. Und alle drehen sich um. Und dann sehen sie da Jesus. Aha. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Johannes greift ein alttestamentliches Bild auf vom Versöhnungstag. Wenn ihr euch mit dem Alten Testament ein bisschen auskennt, dann wisst ihr, dass Tiere geschlachtet wurden im Judentum zur Vergebung von Sünde. Und am Versöhnungstag gab es so eine Szene einmal im Jahr, da wurden zwei Lämmer oder zwei Ziegenböcke gebracht und einer dieser Böcke wurde geschlachtet als Sündopfer für die Sünde des Volkes. Und das zweite Lamm oder der zweite Ziegenbock, der wurde herangeholt und dann das Volk hat bekannt, die Sünde bekannt und gesagt, was alles schief liegt. Und dann wurde symbolisch diese ganze Sünde auf dieses Lamm oder auf diesen Bock gelegt. Sie haben ihre Hände ausgestreckt und es sich sozusagen, also das sozusagen übertragen. Man hat es ganz bildlich gemacht und gesagt, so, alle unsere Sünde wird darauf gepackt. Und dann wurde dieses Lamm weggejagt in die Wüste. Es wurde ausgesondert für Asael, für den Teufel. Es sollte verenden in der Wüste. Und es war so ein ganz starkes Bild. Dieses Lamm, das wurde ja tatsächlich gemacht. Das war nicht nur so im übertragenen Sinne. Dieses Lamm wurde also beladen mit der Sünde des Volkes und dann wurde es weggejagt. Und man hat geguckt und geguckt und geguckt, dass es wirklich läuft, bis man nur noch die Staubwolke sah. Und dann wusste man, unsere Sünde ist weggetragen. Sie ist weg. Und natürlich, wir wissen, dass all diese Rituale aus dem Alten Testament die Sünde nicht wirklich erledigt haben. Sie konnten sie nur zudecken. Aber Jesus, das Lamm Gottes, hat diese Sünde durch seinen Tod wirklich beseitigt. Und Johannes sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Und er zeigt auf Jesus und er sagt damit, leg deine Sünde auf dieses Lamm. Und dann im übertragenen Sinne visualisiert, jagt dieses Lamm weg, ab in die Wüste. Es soll deine Sünde in die Wüste tragen und es trägt sie weg. Schau mal, bis du vor deinem inneren Auge nur noch die Staubwolke siehst. Und dann weißt du, diese Sünde, sie ist wirklich weg. Nur das Lamm Gottes allein hat die Fähigkeit, Sünde wirklich zu eliminieren, sie wegzutragen. Ungerechtigkeit, Schuld jeder Art. Und das betrifft meine eigene Schuld, meine eigene Sünde, meine eigene Ungerechtigkeit genauso wie die Schuld und die Sünde und die Ungerechtigkeit all der anderen, der Täter, auch der Verfolger. Alle diese Sünde, alle diese Ungerechtigkeit, sie ist total böse. Sie ist nicht entschuldbar, sie ist hässlich, sie ist nicht wiedergutmachbar. Das ist richtig und wir haben ein Recht, das auch anzuklagen. Wir haben ein Recht, vor Gott zu stehen und zu sagen, Gott, schau diese Ungerechtigkeit an. Schau mal, was diese Verfolger mit uns machen, was diese Täter mit uns machen. Ich klage sie an, es ist nicht entschuldbar, es ist böse. Und dann sagt Gott, ich schicke dir mein Lamm. Ich schicke dir mein Lamm. Und wir haben die Möglichkeit, und das ist etwas, was wir so tief erfahren in dieser Zeit, das ist das höchst wirksamste, die höchst wirksamste Kraft im Universum. Wir können all das, was sich in uns aufbäumt, nehmen und es aufs Lamm packen. Und wir können auch die Schuld, die wir anklagen und die wir anlasten von anderen, von Verfolgern, wir können sie nehmen und sagen, so, und wir haben sie angeklagt und jetzt nehmen wir sie und wir packen sie auf das Lamm. Und dann jagen wir das Lamm weg, in diesem Bild gesprochen, bis wir nur noch die Staubwolke sehen. Und wisst ihr, was das macht? Diese Menschen müssen sich schon selber bekehren. Diese Menschen müssen schon selber zu Jesus kommen und um Vergebung ihrer Schuld bitten. Das erlöst sie nicht, dass ich damit so umgehe. Aber was es macht, das sind zwei Dinge. Zum einen, ich bin entlastet und ich werde fähig, diese Menschen zu segnen, für sie wirklich einzutreten, zu flehen, dass Gott sie rettet, wirklich zum Fürbitter auch für diese Menschen zu werden. Ich werde fähig, sie zu lieben und sie zu segnen. Und es macht ein zweites, es schafft einen Weg, es ebnet und bahnt einen Weg, für diese Menschen Jesus begegnen zu können. Es ist gleichzeitig eine effektive Art von Fürbitte. Und es ist eine so tiefe Kraft. Mit Ungerechtigkeit umgehen ist schwer. Es ist etwas, das wir nicht gut können. Und wir regen uns schon über sehr kleine Sachen in unserem Alltag auf. Erst vorgestern hatte ich so eine Szene mit einem Paketboten. Und was ist das gegen Verfolgung? Gar nichts. Aber da kommt doch so ein Typ und bringt eine Nachnahmelieferung, auf die wir dringend gewartet hatten und die wir unbedingt an diesem Tag brauchten. Und dann hatten wir das abgezählte Geld und dann war er mit der Form der Scheine nicht einverstanden. Und dann ist er gegangen mit diesem Paket. Er hat sich völlig aggressiv und unbarmherzig, hat sich auf keine Diskussion eingelassen, hat mich sogar bedroht, dass ich aus der Tür gehen soll, damit er gehen kann. Und dann nahm er unser Paket statt unser Geld und ging damit. Ich dachte, ich drehe durch. Und ich merkte, und dann dachte ich, übermorgen will ich über den Umgang mit Ungerechtigkeit predigen. Das war das Erste, was mir in den Sinn kam. Und ich trat ans Fenster und ich guckte runter und ich sah sein Auto da stehen und wie er dieses Paket wieder ins Auto hiefte. Und ich hätte ihn am liebsten in Stücke zerlegt. Und ich stand da und eine andere Mitarbeiterin kam dazu, guckte mir ins Gesicht und ich war so... Und ich dachte so, bloß nichts Unbedachtes sagen, erst nochmal überlegen, einmal tief ausatmen. Und es kam mir in den Sinn, extravagant segnen. Das ist das, was wir tun können, wenn wir Ungerechtigkeit erleben, die anderen extravagant segnen. Und es ist mir richtig schwer gefallen. Ich bin mitten in diesem Prozess drin noch, das ist nur eine Kleinigkeit. Und dann habe ich da gestanden und ich habe ein bisschen gewürgt. Und dann habe ich aber ganz laut gesagt, Herr, segne ihn mit deiner Gegenwart, segne ihn mit deiner Barmherzigkeit, segne ihn mit, ich weiß nicht mehr genau was, mit deiner Präsenz, mit deinem Frieden, mit friedvollen Gedanken über seine Mitmenschen. Segne ihn so sehr und so extravagant, dass er nachher wieder umkehren muss, weil er nicht anders kann. Und die Mitarbeiterin guckte mich so an, sie grinste ein bisschen. Und dann sagte sie, Und ich dachte, das ist völlig unmöglich. Also so wie das getaktet ist bei diesen Paketdiensten, es ist nicht möglich. Es kann nicht sein. Wir haben keine Chance, wir werden an dieses Paket nicht rankommen. Das war Freitag, der nächste Auslieferungstermin wird auf Montag gesetzt werden. Das ist alles automatisch gesteuert und es ist vorbei. Und dann habe ich bei dem Kundenservice angerufen. Ich konnte es nicht lassen, ich wusste, es hat keine Chance, aber ich konnte es nicht lassen, weil ich ihn ja so extravagant gesegnet hatte. Und weil ich ja tatsächlich an diese Kraft des Universums glaube. Und ich dachte, das muss ich jetzt tun. Und dann bin ich an eine extravagant freundliche Mitarbeiterin geraten, also wirklich. Und die sagte, das ist ja unfassbar. Also sie gab mir in allem recht. Ja, dann müssen wir unbedingt was tun. Das Ende vom Lied war, nicht, dass er zurückkam, aber dass man uns zur Wahl stellte, entweder irgendwo in der Stadt ihn zu treffen, wo er eine Zwischenstation hat, um ihm das Paket abzunehmen, oder bei uns um die Ecke zum Zentrum zu fahren von diesem Zustelldienst und es abzuholen am Abend in einem bestimmten Zeitfenster. Und dann wurde uns das Paket noch zum Auto getragen. Es haben sich 5 Leute entschuldigt dafür, was an dem Tag passiert ist. Und das war so ungewöhnlich. Das ist extravagantes Segnen. Das ist, wenn das Lamm Gottes diese Schuld wegtragen darf, weil dann ist sie weg. Amen.